SRF 2 Kultur.
Große Kunst oder großer Kitsch? An den Bildern von Marc Chagall scheiden sich die Geister. Dass sein Name heute bei vielen Kitschalarm auslöst, hat vor allem mit seinem ausgedehnten Spätwerk und mit der Schwemme von Reproduktion zu tun. Jetzt räumt das Kunsthaus Zürich den Blick frei auf Chagall als Meister der Moderne. Barbara Basting hat die Ausstellung gesehen und mit Co-Kurator Tobia Bezzola gesprochen.
Etwas süßliche Bilder vielleicht, verträumte Wesen, Bräute, die durch den Himmel schweben, ein paar Kühe, ein, sagen wir, Fiddler on the Roof, so ein bisschen russisch-jüdische Folklore.
Das sind so einige der typischen Chagall-Klischees, die Tobia Bezzola als Mitkurator der Ausstellung aufzählt. Tobia Bezzola, der seit 1. Januar Direktor des Essener Folkwang-Museums ist und sich mit dieser Schau nach vielen Jahren vom Kunsthaus Zürich verabschiedet, erklärt auch gleich, warum der Querschnitt durch das Frühwerk der Jahre 1911 bis 1922 ein ganz anderes Chagall-Bild zeigt.
In diesen Jahren haben Sie also die volle Packung mit voller Wucht, mit vollem Risiko, das ganze Konzentrat.
Die volle Packung bietet zum Beispiel das Gemälde »Ich und das Dorf« von 1911. Ein großer, kubistisch fragmentierter Ziegenkopf blickt auf das grüne Profil eines Mannes, der ein blühendes Kraut in den Fingern hält. Im Hintergrund sieht man ein mehrfarbiges Dorf mit orthodoxer Kirche und zum Teil auf dem Kopf stehenden Häusern. Im Ziegenkopf selber wird gerade eine Miniaturgeiß gemolken. Miniaturformat hat auch der Bauer mit der Sense, der zu einer ebenfalls auf dem Kopf stehenden Frau ins Dorf rennt. Dieser Motiv- und Stilmix könnte typischer nicht sein für den damals gerade mal 24-jährigen russischen Immigranten Marc Chagall. Der ist nämlich unübersehbar damit beschäftigt, einen visuellen Kulturschock zu verdauen.
Er kommt in einem glücklichen Moment, 1911 bis 14, da ist die Hölle los hier in Paris. Cézanne und Gauguin sind noch gar nicht verdaut. Die Fauvisten gehen gerade zur Tür raus. Nun kommen die Kubisten, Orphisten, der Futurismus, der Dadaismus.
Und damit sind noch längst nicht alle Kunstgewänder der frühen Moderne genannt, die Chagall in Paris ausprobiert, wie man nun im Zürcher Kunsthaus sehen kann. Er verschmilzt sie mit russischer und ostjüdischer Folklore und er hat enormen Erfolg mit diesem exotischen Mix. Es war wohl genau dieser Erfolg, der den späten Chagall zu den oft kitschigen Aufgüssen seiner Motive verleitete. Dass er hingegen als junger Künstler auch die Moderne nach Russland vermittelte, zeigt eines der eindrücklichsten Exponate der Schau, sein Wandbild für das jüdische Theater in Moskau. Moderne trifft Orthodoxie. Man mag bekritteln, dass im Zürcher Kunsthaus wichtige Hauptwerke aus Chagalls Frühzeit fehlen, dafür bestätigen einige Spätwerke alle Klischees und illustrieren das Drama Chagalls, das Tobia Bezzola auf den Punkt bringt.
Bisschen frech gesagt, das hohe Lebensalter, das der Künstler erreicht hat. Das heißt, das ist natürlich so, Chagall ist ja unheimlich alt geworden und hat halt weiter gemalt. Munter, heiter, harmlos und arglos.
Und passend für einen unersättlichen Kunstmarkt, der seinen Anteil daran hatte, dass Chagall zuletzt häufig nur noch als Kitschier wahrgenommen wurde. Es lohnt sich, nun dieses Urteil im Kunsthaus Zürich zu überprüfen.
Italien befindet sich auf dem Höhepunkt des Wahlkampfs. In 10 Tagen wählt das Land einen neuen Ministerpräsidenten. Und je näher der Wahltag rückt, desto heftiger wird der Tonfall, desto dreister werden die Versprechen, mit denen die drei großen Rivalen Bersani, Berlusconi und Monti um die Gunst der Italienerinnen und Italiener buhlen. Wo spielt sich der Wahlkampf ab? Ist derzeit das Fernsehen das größte Schlachtfeld? Das habe ich die Journalistin Nadja Fischer in Rom gefragt.
Ja, Fernsehen und auch die Zeitungen, das sind sicher die zwei traditionellen Kanäle. Es gibt zwei Ausreißer, zwei Extremfälle in diesem Wahlkampf. Das ist zum einen Beppe Grillo, der Komiker, der mit seiner Bürgerbewegung antritt. Er hat seinen Kandidaten verboten, im Fernsehen aufzutreten. Und auf der anderen Seite das pure Gegenteil, zumindest was die Wahlkampfstrategie angeht. Das ist Silvio Berlusconi. Er ist zurzeit Gast in jeder noch so kleinen Fernsehsendung, sogar bei früheren Erzrivalen, also in Sendungen, wo er früher allenfalls per Telefon interveniert ist, um den Moderator zu beschimpfen.
Sie haben Grillo erwähnt. Warum hat der Komiker den Kollegen seiner Liste verboten, im Fernsehen Auskunft zu geben?
Ja, Grillo ist der Inbegriff des Antipolitikers. Sein Aufschwung ist ein Symptom der Missstände des Parteienfilzes und das Medium Fernsehen ist in Italien eben ganz eindeutig Teil dieses Establishments, von dem sich Grillo abheben will. Grillo setzt auf seine Tsunami-Tour, das heißt, er zieht durch Italien, tritt auf allen Plätzen auf, wettert in der ihm eigenen Art über korrupte Politiker und nutzt eben seine Bekanntheit, um seine Kandidaten vorzustellen. Das Ganze wird dann im Internet per Livestream übertragen. Grillo war überhaupt der Erste, der das Potenzial von Internet erkannt hat. Er hat seine Bürgerbewegung mit dem Internet aufgebaut.
Und hat das Erfolg? Findet er auf diesem Weg ein Publikum?
Bei den Regionalwahlen in Sizilien im Oktober hat er sage und schreibe 18% gemacht. Das war ein Überraschungserfolg, hat allerdings auch damit zu tun, dass sehr viele Italiener viel mehr als sonst in Urnen fernblieben. Wir werden sehen, ob das wieder funktioniert jetzt.
Mario Monti hat Italien von Berlusconi übernommen, der für einen lauten und egozentrischen Politstil stand. Monti hingegen galt immer als strenger Wirtschaftsprofessor. Wie verhält sich denn Monti jetzt im Wahlkampf?
Er hat eine sehr überraschende Metamorphose durchgemacht in den letzten Wochen. Der nüchterne Professor ist in die Niederungen des Politsumpfes gestiegen, hat begonnen, rechts und links heftig, vehement auszuteilen. Jetzt haben seine Wahlkampfstrategen, das sind übrigens die, die schon Obama beraten haben, gemerkt, das war zu viel des Guten. Monti läuft Gefahr, seine Glaubwürdigkeit und Seriosität zu verspielen, die ja auch sein Trumpf waren. Man hat beschlossen, jetzt dem Professor eine Seele zu geben. Darum läuft auch seit 2-3 Tagen ein Fernsehspot, in dem Monti zusammen mit seiner Frau im Wohnzimmer zu sehen ist. Er sitzt auf dem Boden und spielt mit seinen 2 Enkeln Playmobil.
Und ist er so noch glaubwürdig in seiner Rolle?
Es ist ein sehr ungewohntes Bild, muss ich sagen. Auch das, der ganze Wahlkampf, der Ausgang dieser Wahlen ist sehr ungewiss. Es ist sicher der Versuch, diesen nüchternen Mann, der schon sehr seriös wirkt, aber eben auch ein bisschen trocken und den Italienern fremd ist, ihn ein bisschen menschlicher zu machen.
Bei uns noch am wenigsten bekannt ist der dritte große Name im Rennen, Pierluigi Bersani. Wie verhält er sich im Wahlkampf?
Ja, der ist vielleicht am wenigsten bekannt, aber ist aller Voraussicht nach der nächste Premierminister von Italien. Er geht den vielleicht traditionellsten Weg im Wahlkampf. Also er hält Reden, geht Hände schütteln, nutzt natürlich auch Fernsehen und Zeitungen. Sein strategischer Coup oder der seiner Partei war, dass die Partei im November eine interne Ausscheidung gemacht hat nach dem Vorbild der USA. Und das hat eine riesige Medienaufmerksamkeit gebracht. Bersani war im November ständig im Fernsehen. Es war fast schon so, als ob er der neue Premierminister wäre. Seither ist er, muss man sagen, oder in den letzten Wochen zumindest, ein bisschen verschwunden. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass er von einem Bankenskandal erdrückt wird. Es geht um eine Bank, die die Linke jahrzehntelang kontrolliert hat. Und das ist für Bersani natürlich jetzt sehr unangenehm.
Eine letzte Frage noch. Mischen sich eigentlich auch Intellektuelle oder Künstler in die laufenden Debatten ein?
Kaum. Die sind sehr zurückhaltend. Ähnlich wahrscheinlich auch wie anderswo, denn Wahlkämpfe sind ja immer inhaltsleerer. Und da, das ist zumindest mein Eindruck, mischen sich intellektuelle Künstler immer weniger ein. Wenn sie sich zu Wort melden, dann doch vielleicht eher zu konkreten politischen Themen. Was mir aufgefallen ist, ist allerdings der FAI. Das ist ein privater Kultur- und Umweltverband. Der hat eine Liste publiziert mit allen Parlamentskandidaten, von denen ein Engagement für Kultur und Umwelt zu erwarten ist. Kultur ist im Wahlkampf praktisch gar kein Thema. Und der FAI hat damit natürlich unterstrichen, dass es auch in Krisenzeiten sehr wichtig wäre, das eigene Kulturerbe zu pflegen, gerade in Italien, das ja bekanntlich eine riesige Zahl von Kulturdenkmälern hat, die es auch wirtschaftlich noch viel besser nutzen könnte.
Wassermelonenwetter ist weiter weg denn je. Wer jetzt ein gefüttertes Kostüm hat, wird froh sein bei diesen Temperaturen. In der Innerschweiz hat die Fasnacht gestern begonnen. In Brasilien hingegen ist Hautzeigen angesagt beim Karneval in Rio. Julio Segador hat sich bei den Samba-Schulen umgehört und nachgefragt, was der Karneval für die Tourismusindustrie bedeutet.
Rio de Janeiro steuert auf den Höhepunkt des Jahres zu. Nur noch wenige Tage, bis die Samba-Schulen im Sambódromo, der traditionellen Karnevalsarena, ihre Umzüge starten. Einstweilen bestimmen die Blockos, die Karnevalsgruppen mit ihren Samba-Trommlern, das Bild und den Lautstärkepegel auf Rio-Straßen. Mittendrin im Trubel Antonio Figueira de Melo, der oberste Tourismusmanager der Stadt. Von Krise keine Spur, sagt er. Zwar werden in diesem Jahr weniger Gäste aus dem Ausland erwartet, dafür kommen mehr brasilianische Touristen an die Copacabana und den Zuckerhut. Unsere Hotels sind zu 90% ausgebucht. In den Wochen vor und während des Karnevals besuchen etwa 3 Millionen Menschen Rio. Das bringt der Stadtkasse rund 2 Milliarden US-Dollar. In Rio ist immer etwas los. Hier gibt es keine Krise. Der Karneval in Rio ist Passion und Geschäft zugleich. Die Leidenschaft des bunten Treibens zahlt sich aus in barer Münze. Viele profitieren. Die Samba-Schulen, der Tourismus, die Medien, die vielen tausend Kleinhändler. Die Touristen spülen einen Milliarden-Dollar-Betrag in die Kassen von Stadt und Geschäften. Allein am Karnevalswochenende legen in diesem Jahr 12 Kreuzfahrtschiffe in Rio an. 60.000 zusätzliche Gäste kommen in die brasilianische Metropole. Pedro Guimarães, auch er zuständig für den Tourismus in Rio, weiß um diesen Glücksfall für seine Stadt. Der Karneval ist für uns das Markenzeichen von Rio de Janeiro. Er kurbelt den Tourismus an. Und in seinem Windschatten kommen natürlich noch weitere Events nach Rio. Der Karneval ist das wichtigste Ereignis im Veranstaltungskalender der Stadt. Dieses Fest ist eine der populärsten Partys der Welt und über allem schwebt der Geist der Cariocas. Der Karneval repräsentiert das Volk von Rio. Der Karneval in Rio ist ein großes Geschäft. Mittendrin sind die Samba-Schulen. Ein Jahr lang arbeiten sie auf den einen Umzug im Sambódromo hin. Ricardo Fernandes, der Direktor der Samba-Schule Unidos da Tijuca, nennt einige Zahlen.
Karneval da Tijuca, esse ano vai custar em torno de 12 milhões de reais.
Alles in allem kostet uns der Karneval in diesem Jahr 12 Millionen Reais, umgerechnet 4,5 Millionen Euro. Wir geben auch 350 Menschen Arbeit über das ganze Jahr. Und um wirtschaftlich zu arbeiten, muss die Schule umgerechnet 3 Millionen Euro akquirieren. Das sind die Zahlen von Unidos da Tijuca. Etwa die Hälfte dieses Gesamtbetrages deckt die Samba-Schule aus Fernseheinnahmen und staatlicher Kulturförderung. Den Rest müssen Sponsoren beibringen. Doch das ist nicht immer einfach. Unidos da Tijuca etwa tritt in diesem Jahr mit dem Thema Verzaubertes Deutschland an. Die Manager der Schule dachten, dass die deutsche Wirtschaft das Projekt bereitwillig unterstützt. Doch die Kalkulation ging nicht auf. Die meisten Unternehmern wollten eher nicht mit dem vibrierenden Image des Karnevals, mit leicht bekleideten Samba-Tänzerinnen und ausgelassen feiernden Menschen in Verbindung gebracht werden. Das verzauberte Deutschland erwies sich nicht gerade als spendabel.
Und wir sprechen auf SRF 2 Kultur jetzt über das neue Buch des Schweizer Schriftstellers Silvio Platta. 4 Tage im August, so der Titel des Romans, und der Umschlag sieht nach Sommeridylle aus. Ein Ruderboot gleitet über einen glitzernden See. Ob der Roman tatsächlich mit Rudersport zu tun hat, die Frage ging an Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst.
Das erfährt man erst nach und nach, was es für eine Bewandtnis hat. Das ist aber ein sehr gelungenes Titelbild, weil es ist zwar gleißende Sonne und die Ruderer sind aber schwarz gefärbt, das Boot auch. Das deutet schon an, es ist nicht ein Sommerroman, wie man sich das denken würde. Wir sind in den Ferien, ein Paar will von Italien, von Ligurien heimfahren, muss nochmals übernachten wegen eines Unfalls und plötzlich am anderen Morgen steht einer bei ihm Auto, pinkelt dran. Als der Fahrer sich wehrt, wird er zusammengeschlagen, sogar mit dem Messer verletzt. Also in diese schöne Idylle bricht der Schrecken, die Gewalt ein und das setzt sich dann auch vor, dass sie dann nämlich wieder in ihre Wohnung kommt, ist die einfach leergeräumt, das Auto wurde auch gestohlen und dieses Paar, das in einer Patchwork-Situation lebt, erfährt dann, dass beim anderen Mann die Hunde gekillt wurden, ein dritter Freund wird ermordet und nach erfährt man, die drei mit einem anderen noch zusammen bildeten einstmals ein berühmtes Schweizer Ruderboot, ein Vierer, und das ist dann der Schlüssel für diese Gewalttaten, mehr müssen wir vorerst gar nicht verraten.
Der Einbruch der Gewalt in das normale Leben, das klingt nach Thriller eigentlich.
Ja, es hat diesen Anspruch in gewisser Weise und löst ihn aber dann nur bedingt ein, weil dazwischen immer der längere, zum Teil durchaus stimmig gestaltete Porträts der Figuren kommen, aber die sind immer nur kurz und die Figuren gehen einem dann wieder verloren. Das Thriller-Moment wird sozusagen ausgesetzt, ohne dass die Spannung ganz durchhält. Also Sie hören, ich bin etwas unentschieden und denke, der Autor war nicht entschieden, hat einen Thriller schreiben wollen oder eine komplexe Beziehungsgeschichte oder eben ein Roman über die, die auf der sicheren Seite sind und die, die eben am Rand sind und sich dann irgendwann wehren müssen, die ins Abseits geraten. Das ist, es gibt so Hinweise auf den Täter. Der Autor weiß immer alles, aber er hält es uns lange vor und insofern halte ich das Buch eben in gewisser Weise für missglückt.
Als Ganzes funktioniert das also nicht. Gibt es aber einzelne Teile, die überzeugen? Oder
der Einstieg hat mich sehr überzeugt, genau. Und auch dann, wie zum Beispiel die Tochter, die Wasserspringen wird, das auch mit Motiven wie Wasser und Wassersport. Da wird zunächst sehr eigentlich kunstvoll operiert, aber nachher driften die Sachen auseinander. Und es wird auch sprachlich zum Teil zu salopp, zu schludrig, zu unpassend dann operiert. In einem Thriller lässt man sich einiges gefallen, wenn es aber um Menschen geht, dann muss es schon ein bisschen subtiler daherkommen, auch sprachlich. Also auch da bricht es für mich auseinander.
Sie klingen enttäuscht. Jetzt ist Silvia Platter ja bekannt geworden mit seiner Freiämter-Trilogie. An dieses Niveau kann er also nicht anknüpfen.
Nein, er versucht es seit Jahren und ich bedauere es eigentlich auch, weil handwerklich kann er eigentlich viel, aber er versucht wahrscheinlich immer wieder zu viel, schielt auch nach dem Erfolg. Amerikanische Autoren stehen ihm vor Augen. Die Freiämter-Trilogie, das war ja ein sehr ruhiges, wirklich ein sehr schweizerisches Buch, das man aber heute immer noch mit Gewinn liest. Und hier bekommt so etwas Beliebiges oder Gewolltes und das hat mich ehrlich gesagt enttäuscht.
Der deutsche Komponist Friedrich Schenker starb heute 70-jährig nach schwerer Krankheit in Berlin, wie die Akademie der Künste mitteilt. Schenker stand mit seinem Kammermusikensemble Neue Musik Hans Eisler für eine musikalische Avantgarde in der DDR-Musikszene. Zunächst studierte er in Berlin der 60er Jahre Posaune und Komposition in der Eisler-Nachfolge. Nach dem Studium eignete er sich autodidaktisch die Technik der Dodekaphonie an und wirkte auch in einer Jazzband mit. Schenker reflektierte in seinen Werken stets den gesellschaftspolitischen Diskurs. Titel wie »Leitfaden für angehende Speichellecker«, die Che-Kantate in Erinnerung an Che Guevara oder »Paragraph AIDS« verweisen auf zeitpolitische Bezüge, die er in expressiven, wuchtigen Partituren in Musik setzte. Im Juni vor 2 Jahren brachte Friedrich Schenker auf dem Sentis zusammen mit dem Schweizer Musiker Noldi Alder die Kammeroper »Mord auf dem Sentis« zur Uraufführung.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.